Wird Donald Trump seine Niederlage irgendwann doch noch akzeptieren? Was sind die Pläne vom neuen Präsidenten? Und wie geht es Amerika nach dieser Wahl? Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Entscheidung 2020. Es ist die erste Folge, nachdem tatsächlich eine Entscheidung gefallen ist. Der Donald Trump ist abgewählt und Joe Biden der President-elect. Mein Name ist Philipp Loser und ich schwätze hier mit Alan Cassidy und wir schwätzen über das.
Let's give each other a chance. It's time to put away the harsh rhetoric, lower the temperature, see each other again, listen to each other again. And to make progress, we have to stop treating our opponents as our enemies. They are not our enemies. They are Americans. They are Americans. The Bible tells us to everything there is a season, a time to build, a time to reap and a time to sow, and a time to heal. This is the time to heal in America.
Das ist jetzt also der President-elect. Alan, die Wahl hat 80 Stunden gedauert, hat sich angefühlt wie 800. Wie war es, wo es denn tatsächlich so weit war und die grossen Fernsehstationen der Biden zum Präsidenten ausgerufen haben?
Es war wirklich ein sehr spezieller Moment hier in Washington. Ich habe es selber am Fernsehen gar nicht direkt mitbekommen. Ich bin vor meinem Kaffee gestanden, bis ich es gerade auf dem Weg dazu. Und dann habe ich aber gemerkt, dass Leute, die mir entgegengekommen sind auf der Strasse, ihre Handys angeschaut haben. Man hat so erst Jubelschrei gehört und dann ist es wirklich losgebrochen. Alle haben geschaut, jetzt over und Autos haben angefangen zu hupen. Und es ist einfach, es ist wahnsinnig gewesen, wie es hat nach einem WM-Final, wo alle für die Heimmannschaft gewesen sind.
Wie viel Prozent haben in Washington für die beiden gewählt?
Ich glaube, mehr als 93. Also eben, es ist, man muss sich immer, als Journalist muss man sich auch immer wieder sagen, das ist wirklich nicht repräsentativ, wo man dort ist, oder? Aber in so einem Moment, in so einem historischen Moment, ist es halt schon einfach sehr eindrücklich, um zu sehen, was das mit einer Stadt macht. Es ist sehr viel emotionale Energie da gewesen, wo sich sehr viel aufgestaut hat in 4 Jahren. Es hat irgendwie auch noch so gepasst, es ist ja wirklich ein wunderschöner Herbst da gewesen. 20 Grad, die Leute sind sowieso draußen, Samstagnachmittag oder Samstagmittag. Und dann ist das passiert. Und also in Amerika ist es immer so eine Sache mit öffentlich Alkohol trinken und so, aber also so viele Leute mit Champagnesflaschen und in einem blöden roten Becher habe ich also schon sehr lange gesehen. Es ist wirklich so innerhalb von ein paar Stunden so ein gigantisches Outdoor-Festival geworden.
Und es war ja nicht nur in Washington gewesen, muss man sagen, oder?
Nein, es ist in ganz vielen Städten so gewesen. Und ich meine nicht nur in Städten, das ist jetzt auch wieder so etwas, was so ein bisschen oder gerade in so rechten Medien jetzt gerade wieder heisst. Oder? Ich meine, ich habe auch SMS bekommen und selber geschrieben mit ein paar Leuten, die ich jetzt im Verlauf der letzten Jahre kennengelernt habe als Amerikaner, die nicht in Städten wohnen, die auch unglaublich erleichtert sind. Das ist jetzt auch nicht einfach so, dass nur genau die bösen Stadtbewohner gewesen sind.
Wir haben jetzt vorhin einen kurzen Ausschnitt gehört aus der ersten Rede von Biden nach seiner Wahl, wo er gesagt hat, die Zeit vom einander fertig machen sei jetzt vorbei, wir sind nicht Feinde, wir sind alles Amerikaner. Wie hast du die erste Rede von ihm empfunden?
Ja, also wir haben ja hier an der Stelle oft Witzli gemacht über Biden und ich glaube, wir werden oft Witzli machen und kritisch sein auch. Aber ganz ehrlich, die Rede, das war eine starke Rede gewesen, das war das gewesen, was man sich von früheren Präsidenten gewöhnt ist gewesen, oder von Inszenierungen von früheren Präsidenten, so ein bisschen West Wing-mässig. Mm. Es war ein Aufruf gewesen, an Einheit, an Differenzen zu überwinden, zusammenstehen. Das war natürlich alles so ein bisschen corny gewesen, oder wie die Amis würden sagen. So ein bisschen cheesy,
oder? Ein bisschen.
Ja, genau. Aber ich glaube, ganz viele Amerikaner haben sich nach diesen 4 Jahren wirklich nach so etwas gesehen.
Mm. Wir machen schon eine Klammer auf, wenn du vorhin gesagt hast, West Wing, das ist ein bisschen schnell gegangen. Das ist eine der besten Fernsehserien, die es je gegeben hat, wo man immer noch nachschauen kann, die ich allen sehr ans Herz lege. Und es ist wirklich so ein bisschen, als würde man ein bisschen Fernsehen im Fernsehen schauen, oder die ganze Rede von beiden.
Total.
Haben sogar die Republikaner cool gefunden, zum Beispiel den Karl Rove, wir hören schnell.
I thought it was exactly what we wanted to hear. At the end, he was talking about a favorite hymn. I talked about how with faith and with love, it's time now to become the nation we know we can be. I thought it was a good speech. It ended with a characteristic Biden touch.
Ist noch verrückt, wenn sogar jemand Karl Rove, also der Hausgast ist von Fox News und alter republikanischer Strateg, so viel Freude ausdrückt über eine Rede vom bösen Feind eigentlich, oder?
Ich habe das schon auch noch eindrücklich gefunden, ja. Und es war ja nicht nur der Karl Rove gewesen, also es ist auch auf Fox und so. Ich habe dann eben nach der Rede extra Fox geschaut, weil es mich interessiert, was sie sagen. Und es war der Tenor gewesen, ja, von der ganzen ersten Stunde nachher. Tag später klingt dann alles wieder ein bisschen anders. Aber ich glaube, es zeigt, dass es wirklich eine Rede war, wo man sie nicht einfach abtun konnte, irgendwie als, weiss auch nicht, Fortsetzung vom Wahlkampf oder parteipolitisches Gedöns. Es ist wirklich eine gute Rede gewesen.
Es ist nicht nur der Joe Biden gewählt worden, sondern auch Vizepräsidentin.
We did it, Joe. You're gonna be the next president of the United States.
Das war Kamala Harris, die mit Joe Biden telefoniert, in einem Clip, der nachher viral gegangen ist. Sie hat auch selber auch eine Rede gehalten in Wilmington. Auch hier hören wir schnell noch bis draus.
Well, I may be the first woman in this office, I will not be the last. Because every little girl watching tonight sees that this is a country of possibilities. And to the children of our country, regardless of your gender, our country has sent you a clear message. Dream with ambition, lead with conviction, and see yourselves in a way that others may not, simply because they've never seen it before. But know that we will applaud you every step of the way.
Der CEO sagt, sie sei die erste Frau im Amt, aber sicher nicht die letzte. Jedes Mädchen, das oben zuschaut, sieht, das ist ein Land der Möglichkeiten. Auch die Rede war recht fast schon pathetisch gewesen, aber auch ja, schön zum Zuschauen. Was bedeutet Ihre Wahl für Amerika?
Also ich glaube, man muss ehrlich sein, bei dieser Wahl oder vor dieser Wahl oder für die Wahl ist das jetzt ein sehr geringer Einfluss gewesen, oder? Also nicht gegen Kamala Harris, aber das ist jetzt halt so, denn die Vizepräsidenten sind tendenziell unterschätzt. Und das ist das ja nicht anders gewesen. Aber jetzt, wo sie gewählt ist, glaube ich, ist die Signalwirkung schon riesig. Ich wohne hier gerade neben dieser alten schwarzen Uni, der Howard University, wo sie in die Schule gegangen ist, also in die Uni gegangen ist. Wir zwei sind dort auch mal ein Footballspiel schauen. Und die Uni hat wie ich gefunden habe, ein sehr bewegendes Statement herausgegeben, wo man konnte daraus herauslesen, was das bedeutet für die schwarze Community, sie da drinnen zu haben, als Vizepräsident, als erste Frau, die schwarz ist und Immigrantin ist, die rechte Einwanderertochter. Ich glaube, das ist so. Die Signalwirkung wird wahrscheinlich noch grösser werden, wenn man sie dann sieht im Amt, bei ihrem Auftritt, bei dem, was sie sich ihre Schwerpunkte setzt. Ich denke, das kann man schon nicht unterschätzen.
Während wir hier schwätzen, gibt es immer einen anderen Präsident. Er ist ja bis am 20. Januar ist der Donald Trump noch Präsident. Er ist am Durchzwittern. Er sagt, die Wahl sei von ihm gestohlen worden. Wird der Donald Trump seine Niederlage je akzeptieren können?
Also ich glaube nicht, dass er sie eingestohlen wird. Ich denke, er will nicht als Verlierer gehen, sondern als Opfer. So als Opfer von einem grossen Betrug, von einer grossen Verschwörung. So ein bisschen so eine Dolchstoßlegende-Geschichte, oder? Also, ich denke, er will aus dem Wirt und will weiterhin Energie beziehen aus dem. Und jetzt kann man lange darüber spekulieren, wie viel Prozent von dem deiner psychologischen quasi Beschaffenheit zu verdanken ist. So quasi das, was er ja wirklich irgendwie jeden Tag vor sich herantreibt, so das ein bisschen machohafte oder keine Schwäche zeigen. Aber es hat auch ganz klare, wahrscheinlich politische Gründe dann, oder? Also ich meine, wenn er weiterhin vorhat, und ich gehe von dem aus, eine politische Rolle zu spielen, in welcher Form auch immer, oder? Von der Seitenlinie zwar, oder aus den Medien, aber dann kann und wird er so etwas halt nützen für sich. Als quasi Mittel, oder, zum auch gewisse Wut von seinen Anhängern weiterhin am Köcheln zu behalten.
Diese Woche wird Rudy Giuliani im Trumps Anwalt verschiedene Prozesse leiten. Das hat er ihm angekündigt. wie realistisch ist es, dass die Prozesse, die jetzt kommen, irgendetwas ändern an diesem Wahlausgang?
Ich glaube, wenn man sich anschaut, was bis jetzt da ist, dann ist es nicht sehr realistisch. Also man muss ja sagen, es sind ja auch schon jetzt von Bargerichten in Georgia, in Michigan unter anderem, erste Klagen abgewiesen worden, weil einfach nichts dran ist. Und man muss ja sehen, was sie versuchen, oder? Es gibt ja bei jeder Wahl Betrugsfälle einzelne. Überall, in jeder Wahl, auch in der Schweiz. Irgendjemand, der seine Tochter den Zettel ausfüllt, irgendwas etc. Aber bis jetzt gibt es keinerlei Hinweis auf systematischen Wahlbetrug. Und das müsste sie können geltend machen, oder? Sie müssten können zeigen, die Wahl hat sich verändert, weil systematisch etwas passiert ist. Und auch die Republikaner, die ja Mitglieder sind von diesen Wahlbehörden in diesen Bundesstaaten, die sehr dezentral organisiert sind, die haben eigentlich, sehr viele Leute sind auch öffentlich angeschaut und haben gesagt, da ist nichts gewesen, es hat keinen Betrug gegeben, keine Unregelmäßigkeiten, so. Der andere Punkt ist, auch wenn es nicht gelingt, zum Beispiel Nachzählungen zu verlangen, das wird es, in Georgia wird es einen geben, vielleicht auch in Wisconsin, vielleicht auch sonst nicht mehr, für das muss man auch keinen Betrug quasi geltend machen, da längt es, wenn die Margen knapp sind.
Oder wenn man es zahlt, oder wenn die Marge ein bisschen grösser
nehmen. Genau. In Wisconsin müssen wir 3 Millionen anlegen. Das hat die Trump-Kampagne bis jetzt nicht gemacht. Was auch ein bisschen darauf hindeutet, dass sie selber nicht, vielleicht nicht so unbedingt super daran glauben. Aber wenn man in Geschichte schaut, dann ist die grösste Differenz, die, glaube ich, je rausgekommen ist, bei so einem Recount. Oder sind irgendwie 1500 oder so Stimmen gewesen, plus minus in Florida 2000. Und der Trump müsste ja aber mehrere 10'000 Stimmen drehen, in Anführungszeichen, und das in mehreren Bundesstaaten, damit sich das Ergebnis dieser Wahl noch ändert. Also ich, und auch wenn man so los, was so gewisse republikanische Kreise sagen, auch Anwaltskreise, dann im Moment zumindest, vielleicht kommt ja noch irgendetwas raus, aber im Moment glaubt niemand daran, dass das eine realistische Chance hat.
Es ist so ein bisschen mehr sein Weg, die Niederlage zu verarbeiten.
Ja, wahrscheinlich ein bisschen psychologisch, genau, so ein bisschen so. Und wahrscheinlich muss man ihm auch die Zeit geben, um das zu verarbeiten.
Etwas vom Wichtigsten im amerikanischen Polizeisystem ist ja eigentlich der gewaltlose Übergang von der Macht, der Transition of Power. Biden und Harris haben jetzt schon angefangen, so ein Transition-Team aufzustellen. Hast du das Gefühl, die können total reibungslos mit den Leuten arbeiten, die jetzt im Weißen Haus sitzen?
Ja, total reibungslos nicht, das glaube ich nicht. Aber man muss auch sehen, ein grosser Teil der Transition, der läuft dann ab, nicht unbedingt auf der politischen Ebene ganz oben, sondern zwischen halt der Verwaltung und den Beamten. Und die, denke ich, die werden sich an das halten. Es gibt ja auch ein Gesetz aus den 60er Jahren, wo quasi jede Regierung zwingt, quasi der nächste Regierung, also wo sie es verpflichtet, gesetzlich ihr zu helfen beim Übergang. In dem Sinne ist also der Spielraum ist auch ein bisschen begrenzt, oder? Auch wenn die Trump-Regierung schon früher ein bisschen seltsames Rechtsverständnis gehabt, aber eben, ich denke nicht, dass das jetzt, also wegen dem wird die Regierung nicht amtsfähig sein am Anfang. Aber wahrscheinlich würden sie sich das wünschen, das würde aber runterlaufen. Aber man muss ja sagen, dass es immer wieder so Sachen gibt. Also zum Beispiel nach der Clinton-Präsidentschaft, wo die Leute reingekommen sind von George W. Bush, haben sie gemerkt, dass auf den Tastaturen vielerorts die W-Taste, George W. Bush, entfernt worden ist von so Clinton-Leuten. Und es hat Schmierereien auf der Toilette und alles. Es gibt auch ein paar kindische Sachen, die da, glaube ich, passieren. Aber ja, klar, also man wünscht sich wahrscheinlich schon, auch für das Funktionieren vom Land, dass es ein möglichst reibungsloser Übergang ist. Aber also Amerika geht auch nicht unter, wenn das jetzt nicht ganz so reibungslos ist, glaube ich.
Ich kann mich echt gut erinnern, wie es war bei der Amtseinführung von Trump, wo dort Barack und Michelle Obama die Trumps begrüßt haben. Und das war ja schon ein starkes Bild gewesen, auch eben quasi von Versöhnung und von Einheit. Hast du das Gefühl, der Trump und seine Melania werden auch auf Biden warten am 20. Januar?
Ja, man kann sich fast nicht vorstellen, oder? Und ich weiß es nicht. Also, und man muss schon sagen, bei dem, was ich jetzt gerade vorher gesagt habe, oder, eben auf der technischen Ebene, glaube ich, kann man das alles. Aber was die politisch-symbolische Ebene betrifft, wäre es schon wichtig, dass spätestens am 20. Januar der Trump wird an die Amtseinführung gehen, so wie es immer jedes Mal gemacht worden ist, dass er will gehen und dass er will zeigen, also wirklich auch symbolisch, oder, da findet ein Transfer von Macht statt. Da ist ein Da findest du, der neue Präsident kommt rein, der legitime Präsident, und man akzeptiert das auch. Und das sollte man schon nicht unterschätzen, denke ich, gerade in dem Moment, wo sich das Land jetzt befindet. Mhm. Wenn das nicht passiert, Signal, das Trump dann an seine 70 Millionen immerhin Wähler oder aussendet, das wäre sehr ungesund und auch gefährlich, finde ich. Also man muss schon ein bisschen hoffen, dass, klar, es spielt nicht so eine Rolle, ich kann jetzt täubeln, man muss es auch nicht alles nicht mehr so ernst nehmen, zum Glück schon jetzt nicht, aber das heisst nicht, dass man nicht sich gleich, glaube ich, so wünschen, dass er irgendwie noch den Rang findet.
Eben, wir haben bis jetzt sehr so auf einer leichteren Note geschwätzt, aber wenn du sagst, die Situation könnte gefährlich werden und es ist eben so ein bisschen, alles ein bisschen diffizil, man hat ja schon vor der Wahl Befürchtungen gehabt, dass nachher Eruptionen geben könnte. Bis jetzt sieht es aber überhaupt nicht danach aus, oder?
Bis jetzt ist sehr wenig passiert. Bis jetzt ist eigentlich alles gut gegangen, sowohl während der Wahlen wie auch jetzt nachher. Und das ist, glaube ich, eine grosse Erleichterung für das ganze Land. Aber ja, es ist so. Es heisst nicht, dass es unbedingt so bleibt. Ja, und ich glaube, also man muss auch mal ehrlich sagen, ich glaube, in Washington zum Beispiel oder in New York, in der linken Städte, dort wäre es schlimmer gewesen, wenn der Trump nochmal wiedergewählt wäre. Dann bin ich ziemlich sicher, dann hätte es schon Ausschreitungen gegeben. Und dass es jetzt ruhig geblieben ist, quasi von der Trump-Pistenseite, das finde ich, das ja, muss man auch mal festhalten. Das ist in dem Sinn eine positive Entwicklung, vielleicht auch ein bisschen überraschend. Aber eben, es heisst nicht, dass das zu Ende ist, oder? Ich glaube, nächste Woche ist hier in Washington angekündigt, ob sie dann stattfindet, weiß ich nicht, aber sie ist angekündigt, eine grössere Demo, eine Trump-Unterstützungsdemo. Und was denn dort für Leute auftauchen und was das wiederum für andere Leute anzieht, also müsste jetzt auch nicht sein, wahrscheinlich, als Stadtbewohner, sage ich jetzt. Als Journalist, spannend, aber gut.
Eine wichtige Rolle wird wahrscheinlich spielen, wie die Republikaner jetzt sich verhalten und wie sich die Partei überhaupt verhalten. Sieht man da schon eine Bewegung in Richtung Akzeptanz und Abfallen vom Präsidenten, vom aktuellen? Oder was machen entscheidende Republikaner momentan?
Also ich finde, es hat ein paar Republikaner gegeben, hochrangige, die sich daneben benommen haben und benehmen. Der Lindsey Graham ist so einer, der Marco Rubio, also so den Dorf, den man kennt, wo quasi jetzt all das, ja, eben die Betrugsvorwürfe, die Unbegründeten ventiliert haben und quasi voll in das ganze Delegitimierungsding reinblosen haben. Aber man muss auch sagen, es gibt auch die anderen Signale, also aus dem Senat von ein, zwei Republikanern dort, die so ein andeutet haben, ja, er soll jetzt vor Gericht kommen, das ist sein Recht, das ist ja so. Aber wenn man nichts findet, dann soll er es bitte akzeptieren. Und dann, was wichtig ist gewesen und auch interessant finde ich, ist der George W. Bush, der vor ein paar Stunden jetzt hier ein Statement rausgelassen hat, wo er sagt, es sei eine faire Wahl gewesen und er gratuliert in Biden. Und man muss sagen, der George W. Bush ist jetzt nicht einer von diesen Ex-Präsidenten, der sich immer wieder politisch einschaltet. Im Gegenteil, der hat sich eigentlich total zurückgezogen.
Der holt jetzt Katzenbilder.
Genau, was macht der Katze, glaube ich? Ja, genau. Seine Füße, hat er, glaube ich, auch schon. Anyway, er macht nichts mehr politisch. Und das ist, glaube ich, auch, auf das haben viele gehofft, auf so ein Zeichen. Und das hat er jetzt abgegeben. Ich denke, je länger es jetzt geht, eben, wie gesagt, wenn unter der Annahme das nicht mehr irgendwie wirklich führen kommt, oder, dann wird noch dies noch, werden die Republikaner schon mal quasi zumindest vorsichtig sagen, ja gut, ist jetzt eigentlich schon ein bisschen durch, die Wahl.
Mal schauen. Bevor wir zum Schluss kommen, kann man jetzt schon zwei, drei Sätze sagen zum politischen Inhalt von Biden als Präsident? Weil, man muss auch ehrlich sein, seine Kampagne war dort schon sehr zurückhaltend gewesen. Er hat vor allem auf Gesten hat er eine Kampagne gemacht, weniger auf konkreten Inhalt. Kann man jetzt schon etwas zu dem sagen? Mehr sagen zu dem?
Das stimmt, was du sagst. Er hat ja vor allem auch gesagt, dass er nicht der Trump ist, oder? Mhm. Ja, es gibt schon Sachen. Also das eine ist, was er viel jetzt darüber geredet hat, in seiner Rede, ist Corona, wo ja da wirklich, also auch nicht nur jetzt bei euch in der Schweiz, aber da ist einfach, es ist wieder, also die Zahlen sind nochmal viel, viel schlimmer geworden. Eben, man hat ja sowieso noch nie einen Tag Pause gehabt, aber es ist unheimlich
bei der Entwicklung. Man hat einfach eine Woche lang nicht mehr daran gedacht, wegen gewisser anderen.
Ja, wir haben einfach niemand mehr daran geredet, das ist so, aber es ist also nicht immer noch, auch mehr als 1000 Leute am Tag versterben dran, die Spitäler sind voll, vielerorts etc. Und dann hat er gesagt, er stellt jetzt so eine Art Büro zusammen von Wissenschaftlern, damit er am ersten Tag einen ganz, ganz konkreten Handlungsplan hat, was er macht mit Corona. Oder es geht um Tests viel mehr, es geht um Sachen wie eben Guidance, also Richtlinien für Schulen und Geschäfte und viel mehr Unterstützung, auch finanzielle für Bundesstaaten und Städte, für einen Umgang mit solchen Sachen. Also ich glaube, da kommt schon etwas dann. Und dann, was man in den Medien können lesen, das ist interessant, ist, dass er schon eine Reihe von so sogenannten Executive Orders vorbereitet, also so Verordnungen, wo er dann eigentlich am ersten Tag gewisse Teile von Trumps Innenpolitik gerade rückgängig machen. Mhm. Also das Wichtigste ist, und das hat er auch im Wahlkampf gesagt, ist quasi der Wiedereinstieg ins Pariser Klimaabkommen, auch, dass er rückgängig macht, dass die USA sich aus der WHO zurückziehen. Dann will er zum Beispiel die Einreisesperre für Leute aus muslimischen Ländern gerade wieder aufheben und die Dreamer-Programm für die jungen Migranten will er auch wieder einführen. Also, das ist sein Medienbericht, ob er das auch macht, weiß man nicht. Aber ich denke, der Trump hat es ähnlich gemacht, als er gerade ins Amt gekommen ist. Mhm. Hat er auch gerade am Anfang mit so einer Flut von Executive Orders gerade so ein paar Pflöcke geschlagen. Und ich denke, so etwas wird auch der Biden machen.
Kann der Trump jetzt eigentlich noch während der Zeit, und jetzt noch im Amt ist, irgendetwas gegen so etwas unternehmen? Kann er noch Sachen jetzt quasi, eben wenn du sagst, er ist am Teufel, kann er jetzt noch Schaden anrichten, auch politische?
Ja, die Angst gibt es schon, ja. Also, Angst in dem Sinne von den Demokraten, aber auch zum Teil gewisser Republikaner, die jetzt sich befürchten, dass er jetzt irgendwie noch mehr macht, was er will. Also das Thema ist zum Beispiel jetzt vielleicht weniger Schaden oder für jetzt irgendwie Biden, aber also man geht ein bisschen davon aus, dass es wird so Pardons geben, oder? Jetzt fällt mir das deutsche Wort nicht ein.
Begnadigungen.
Begnadigung, danke vielmals, für Leute aus seinem Umfeld und wo jetzt auch im Zusammenhang mit den Untersuchungen der diversen von den letzten 4 Jahren verurteilt worden sind, zum Teil ins Gefängnis müssen gehen, sie Ex-Wahlkampf, diverse Leute aus seinem Umfeld. Das ist etwas, was ein bisschen spekuliert wird und er kann natürlich jetzt schon noch auch eben auf dem Verordnungsweg Sachen machen, die nachher auch schwieriger sind zum Rückgängig machen. Auch da muss ich sagen, das haben andere Präsidenten auch gemacht, viele. Mm. Zum Beispiel im Umweltschutzbereich ist immer so etwas von demokratischen Präsidenten. Jetzt haben sie nie, hat gewisse Sachen nicht durchbekommen in ihrer Zeit und dann haben sie am Schluss noch vorher, haben sie noch schnell irgendwie dort einen Nationalpark aufgemacht und dort und das Ölbohren verboten, etc. So Sachen. Also, das hat eine gewisse Tradition und ich denke, das wäre jetzt ein bisschen eine Überraschung, wenn ausgerechnet der Trump nicht würde so ein Dekret unterzeichnen, wahrscheinlich noch mit einem erhobenen Mittelfinger dabei. Also es wird sicher noch etwas passieren bis zum 20. Januar.
Was auch ganz sicher ist, Alan, auch nach dieser ewigen Woche, ich glaube, über alles gefasst haben wir noch nie, oder?
Nein, und ich glaube, wir haben eigentlich schon gesagt, dass der Podcast ein bisschen weitergeführt wird.
Ja, haben wir schon gesagt, sagen wir gerne nochmal. Bis jetzt sind die Wahlen ja immer noch, die sind ja quasi immer noch ein bisschen am Laufen. Später in der Woche werdet ihr auch eine neue Ausgabe hören von Martin Kiel und Christoph Münger. Für heute war es das gewesen mit uns. Mein Name ist Philipp Loser. Ich habe geschwätzt mit Alan Cassidy, im USA-Korrespondent in Washington, wo jetzt ein neuer Präsident begleiten wird. Ja, das war es gewesen. Eine weitere Folge von Entscheidung 2020 im Podcast von Tamedia zu den Wahlen in den USA. Abonniert uns, ratet uns, schreibt uns. Habt eine ganz gute Zeit, eine ganz gute Woche. Ciao zusammen.